Episode 20. Die German Angst aus Schweizer Perspektive. Ein Interview mit dem Zukunftsforscher Dr. Andreas Walker.
Be on Fire. Von der German Angst zum Mut. Der Podcast von und mit Lutz Langhoff.
Moin und herzlich willkommen. Heute im Podcast Dr. Andreas Walker. Andreas ist Schweizer und Zukunftsforscher. Von Hause aus ist er Geograf und Historiker, beschäftigt sich aber vor allem mit der Zukunft und ist Begründer des Schweizer Hoffnungsbarometers, das in den letzten 14 Jahren über 100.000 Menschen befragt hat zu diesem Thema, was wirklich Hoffnung ist, welche Hoffnung sie für die Zukunft haben, da wo die Kraft liegt, das anzugehen, was wir anzugehen haben. Und heute ist er mit dem genauen Gegenteil hier im Podcast. Es geht um die German Angst. Die Website Wikipedia beschreibt German Angst als ungefähr als typisch deutsche Zögerlichkeit, gepaart mit der German Assertiveness, also der typisch deutschen Hereinredensweise. Also dieses sind zwei komplementäre Stereotypen, die als charakteristisch empfundene gesellschaftliche und politisch kollektive Verhaltensweise der Deutschen bezeichnen. German Angst. Entstanden in den 70er Jahren, als vor allem amerikanische Geschäftsleute an uns Deutschen verzweifelt sind, mit diesem ewig zögerlichen sich nicht entscheiden wollen, aber alles besser wissen. Andreas, als Schweizer, was fällt dir zur German Angst ein?
Hallo Lutz und grüezi miteinander. Ja, die German Angst, ein Thema, das so schwammig ist, dass viele sich davon distanzieren und das trotzdem immer wieder manche von uns betrifft. Uns fällt doch immer wieder auf, dass das deutsche Wesen heute in der Vielfalt der vielen, vielen Menschen, die hier wohnen, eine gewisse Widersprüchlichkeit hat. Auf der einen Seite einen großen Anspruch, eine große Stärke, auch im ganzen sprachlichen Ausdruck, eine große Präsenz. Und dann, wie du es angesprochen hast, dann doch häufig ein Zögern, ein Zurücktreten, ein sich dann doch nicht entscheiden und doch nicht Verantwortung übernehmen.
Okay. Hast du ein praktisches Beispiel, wo dir sowas einfällt?
Nun, ich habe im letzten Herbst mir nochmals ein Studium in Deutschland gegönnt, an einer deutschen Uni, einer deutschen Hochschule. Da ist mir dann in der ersten Woche aufgefallen, dass wir in unseren Räumlichkeiten keine Kaffeemaschine zur Verfügung hatten. Geht natürlich gar nicht sowas. Und ich habe dann in Schweizer Selbstverantwortlichkeit in der zweiten Woche eine Nespresso-Maschine mitgenommen, aufgestellt, die angestellt. Und die erste Reaktion des Dozenten, der reinkam, war, ist denn das überhaupt erlaubt?
Mhm. Und ist das wirklich so typisch deutsch?
Ich denke schon, dass diese Zwiespältigkeit, diese innere Zerrissenheit, die ja in der, die ja auch gerade in der ganzen Geschichte begründet ist, einerseits stark sein zu wollen, gleichzeitig aber auch nicht stark sein zu dürfen, für viele, viele Leute eine große Spannung ist. Eigentlich Stärke leben zu wollen, Bewusstsein leben zu wollen und dann trotzdem immer wieder zurückgebunden zu werden und in einem ewigen Zwiespalt mit Autorität zu leben, wie wir das in der Schweiz nicht kennen.
Okay. Das heißt, wenn ich dieses eine Beispiel nehme, du schleppst eine eigentlich etwas fürs Leben Existenzielles mit, eine Kaffeemaschine, was alle bereichert. Und in dem Augenblick ist die erste Reaktion aus woraus? Ja, aus der German Angst. Ist das German Angst, gleich auf die Sicherheit zu gehen? Ist das erlaubt?
Ich glaube, so lächerlich diese Frage ist, so existenziell ist sie doch. Ich will Veränderungen, ich will Beeinflussungen. Frage ich dann, ist das erlaubt oder ist das verboten? Mhm. Und wir in der Schweizer Kultur wählen häufig den anderen Weg. Dinge, die bei uns nicht explizit verboten sind, bei denen gehe ich davon aus, dass ich es darf.
Okay.
Und solange ich nicht gestoppt werde, solange mich nicht jemand auf irgendeine geltende Norm oder eine Vorschrift aufmerksam macht, gehe ich davon aus, dass wenn ich die Verantwortung dafür trage, dass ich dann diese Gestaltungsfreiheit habe. Und bitte, wenn ich eine Kaffeemaschine, die ja zugelassen ist im Handel, die ich selbstverständlich in meiner Privatwohnung zu Hause anschließen darf, die abgenommen ist fürs deutsche Netz, die ich ja sogar gekauft habe in einem deutschen Fachgeschäft, ja bitte, dann darf ich die doch in einem öffentlichen deutschen Gebäude, das ja hoffentlich ein ordentliches Stromnetz hat, dann darf ich die anschließen. Ja, ja. Dann brauche ich doch nicht noch eine Sondergenehmigung, dass ich ein deutsches Produkt in Deutschland verkauft, ans deutsche Stromnetz anschließen darf. Was soll denn das, frage ich mich als Schweizer.
Naja, aber es könnte doch auch einen kurzen geben, weil die Maschine überlastet ist, dass irgendwie das Stromnetz überfahren ist, dass das Ding umkippt, den Raum in Brand setzt und was passiert dann?
Ja, eben siehst du, und genau das ist sie ja eben, die deutsche Angst. Ich gehe ja davon aus, dass dieses Gebäude, dieses Hochschulgebäude von der deutschen Baubehörde abgenommen ist. Ich gehe ja davon aus, dass dieses Stromnetz von der deutschen Fachbehörde abgenommen ist. Ja, traue ich denn der eigenen Behörde die Kompetenz nicht mehr zu? Hm. Vielleicht ist es auch das, dass das Vertrauen in die Behörde, so mächtig sie ist, man ihr vielleicht doch nicht vertraut und sich in der ewigen Zerrissenheit und im Widerspruch befindet.
Okay, also ich versuche das gerade zu greifen, was das ist, dieses, also German Angst ist das Wort Angst drin, eine typisch deutsche Ängstlichkeit, die gepaart mit Zögerlichkeit und Besserwisserheit, tolles deutsches Wort, etwas ist, wo die halbe Welt mit dem Kopf schüttelt. Und oft kapieren wir ja selber nicht unsere eigenen Macken. Also das ist etwas ganz Menschliches, wir haben unseren schwarzen Fleck, den blinden Fleck, wir kapieren das einfach nicht. Und bei der Kaffeemaschine klingt es vielleicht lustig, ich habe sowas vor ein paar Jahren mal gehabt, für einen der allergrößten deutschen Konzerne hatte ich einen Vortrag zum Thema unternehmerisches Denken und Handeln, und kurz vor dem Vortrag nimmt mich ein Herr Mitte 50 zur Seite und hat gesagt, er war beim Betriebsrat und hat sich erkundigt, ob er sich diesen Vortrag anhören muss, weil er das nicht leben will. In keinster Weise, er macht nur, was man ihm sagt. Und dann habe ich genickt, das weggeschüttelt, weil ich habe 3-4 Minuten später auf der Bühne zu sein. Das Skurrile war, diese Person wurde mir nach dem Vortrag als Standortleiter vorgestellt. Dieser Mensch hatte mehrere tausend Personen unter sich und ist dazu, dass ein Standort aufblüht und kommt mit der Haltung, ich mache nur, was man mir sagt. Das ist für mich der Inbegriff der German Angst. Und gleichzeitig habe ich dein Beispiel eben geliebt mit der Kaffeemaschine, weil da im Kleinen das drin ist. Würdest du das in der Schweiz erleben?
Was du andeutest, öffnet uns ja die Tür in Richtung Umgang mit Autorität und Umgang mit Institutionen, die, so sehr wir Schweizer von der Sprache her Süddeutsche sind, so häufig sind wir in unserer Mentalität und unserem Menschenbild halt eben doch Ausland und nicht mal EU. Ich als Schweizer fühle mich als Teil einer Organisation. Ich als Schweizer übernehme Verantwortung und aus dieser Zugehörigkeit will ich diese Organisation mitgestalten. Ich will mich einbringen, ich will mitdiskutieren. Wir als Schweizer hatten ja vor 700 Jahren das erste Mal Bauernrevolution und leben seither irgendwie all paar Jahre wieder Bauernrevolution. Und Deutschland im Unterschied war eben wahrscheinlich doch durch die verschiedenen Varianten von Kaisertum, von Fürstentümern, letztendlich von Führerschaften. Deutschland war immer wieder in diesem großen Spannungsfeld großer Autoritäten, die sich durchsetzten gegenüber der Bevölkerung, die Bevölkerung so nicht mitgenommen haben, und durch die großen Institutionen, durch die großen Akademien, durch die großen Kammern ja immer Macht von oben darstellen. Wo dann der Einzelne sich einzuordnen und zu kuschen hat, glauben wir Schweizer viel stärker an die Macht von unten. Also in der Schweiz bekommt eine Institution die Macht, weil sie ja von unten getragen wird. Und nicht der Einzelne bekommt die Macht, weil sie ihm von oben, von der Organisation gegeben wird. Wir haben da wirklich eine umgekehrte Weltsicht. Und deshalb fürchte ich auch meine Institutionen nicht, bin aber bereit, wesentlich mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Für uns sehr spannend war, als ich vor 14 Jahren das Hoffnungsbarometer begründet habe und wir dann sehr schnell das auch international ausgebreitet haben. Vielleicht als Exkurs, wir haben seit Jahren Instrumente wie das Sorgenbarometer, Krisenforschung, Risikoforschung. Und da haben wir bewusst gesagt, da möchten wir gegenhalten und ein Hoffnungsbarometer begründen, in dem wir erforschen möchten, welche sind eigentlich die positiven Zukunftsvorstellungen. Da ist uns aufgefallen, dass in der Schweiz das Verständnis von Eigenverantwortung sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Wesentlich höher als beispielsweise in Deutschland.
Also du hast da Zahlen, richtig konkrete Zahlen zu diesem Thema.
Konkret messbar. Wer ist verantwortlich dafür, dass es mir gut geht? Wer ist verantwortlich dafür, dass ich Hoffnung empfinde und mich hoffnungsvoll einbringe? Ist diese Verantwortung beim lieben Gott? Ist diese Verantwortung beim Bundeskanzler? Ist die Verantwortung bei meinen Eltern? Ist die Verantwortung bei meinem Chef, bei meinem Arbeitgeber? Da ist die messbare Eigenverantwortung beim Schweizer deutlich höher als beim Deutschen.
Das heißt, der Schweizer nimmt die Verantwortung für sein Leben mehr auf sich, während wir in Deutschland mehr auf den Staat hoffen.
Auf den Staat oder den Arbeitgeber oder die Kirche? Wie gesagt, ich denke, wir Schweizer als Klein...
Die Kirche taucht da noch auf.
Ja, in Deutschland schon.
Ja.
Ja, natürlich. Also bei den ganzen moralischen Fragen wird ja immer wieder auf die Kirche reflektiert. Und du kannst ja nur eine derartige Verantwortung gegenüber der Kirche entwickeln, wenn du ja eigentlich von der Kirche erwartest, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen würde. Und diese Opposition, die entsteht ja aus Enttäuschung über die Kirche.
Ich mache mal den Sprung von der Kirche zur Politik. Das, was mich links wie rechts an der Stelle gleich nervt, ist die unglaubliche Erwartung, die an den Staat gesetzt wird, was der Staat alles zu leisten hat in Deutschland. Also das muss man sich eine normale politisch linke Rede anhören, dann hat man bei aller Kritik und Distanz, die immer zum Staat da ist, auf linker Seite eigentlich den Wunsch nach einem Überstaat, der so halbwegs alles macht. Ich weiß, das ist sehr zugespitzt. Das Gleiche passiert aber auf sehr rechter Seite, wenn ich mir Forderungen anschauen, was der Staat wieder durchzugreifen hat, wofür der für Recht sorgen hat und so. Da ist dieser Wunsch nach einem unglaublich starken Staat so stark. Ist das in der Schweiz nicht gegeben?
Ich glaube, wir diskutieren hier wirklich das Prinzip von Autorität und von Kompetenz. Worin ist das begründet? Ist das begründet in meinen Fähigkeiten, in meiner Bildung, in meinem Lebenslauf, meinen Taten und Untaten, ist das begründet in meiner eigenen Ethik, wie ich wirke und handle und denke? Oder wird mir das vom Staate oder von der Universität oder von der Kirche verliehen?
Und das ist in Deutschland stärker ausgeprägt.
Das Bewusstsein, dass Kirche nur funktioniert, wenn ich mich einbringe, das Bewusstsein, dass Schule nur funktioniert, wenn ich als Elternrat aktiv mit dabei bin.
Ja.
Das Bewusstsein, dass Politik nur funktioniert, wenn ich als Gemeinderat für das kommunale Wohl sorge und im Rahmen unserer sprichwörtlichen Volksinitiativen und Volksreferenden politische Themen nicht nur darüber lästere, sondern andauernd versuche, darauf Einfluss zu nehmen, zeigt dieses andauernde Widerspiel, dass Entwicklungen für mich nicht nur Schicksal sind, die von Berlin oder der EU oder von irgendwoher beschlossen werden, und da muss ich dann dagegen sein, sondern der Wille, dass ich mich einbringen will, zeigt uns ja in den ganzen Zukunftsdiskussionen einen großen, großen mentalen Unterschied. Und da wissen wir ja wirklich auch aus der psychologischen Forschung heraus, dass meine eigene Zufriedenheit, aber auch meine eigene Wirksamkeit ganz stark davon geprägt ist, ob ich mich als hilfloses Opfer sehe,
okay,
das nur noch reagieren kann und letztlich diesen Institutionen und Kräften ausgeliefert ist, oder ob ich einen Platz sehe, wo ich Verantwortung übernehmen kann und mich dann einbringen kann. Sei das im Schülerrat, sei das im Quartierverein oder sei das in der kleinen Kirchgemeinde, wo ich mich eben aktiv einbringe. Und durch dieses aktive Einbringen, da gibt es auch deutliche Ergebnisse in der Forschung, durch dieses aktive Mitarbeiten in Freiwilligenarbeit entsteht Zufriedenheit, entsteht Identifikation und entsteht wirklich auch ein persönliches Wohlbefinden, ja, und damit auch ein Einfluss nehmen.
Ich merke gerade deine große Stärke zum Thema Hoffnung, wenn man ein Thema nimmt und einfach sagt, hey, es gibt Wege raus. Und gerade also über Hoffnung, über Partizipation, über Eigenverantwortung und so weiter. Ich möchte aber nochmal einen Weg zurück machen zu dieser guten alten German Angst. Weil für mich diese Folge vor allem darum kreist, was ist das eigentlich? Um das mehr zu greifen, und wir werden zum Schluss von diesem Podcast garantiert noch zu den Schritten kommen, hey, wie komme ich da raus? Weil es geht ja darum, wie komme ich da raus? Und diese Angst, ist das denn eine Apathie? Haben wir Deutschen da immer noch diese großen Wunden, Erster Weltkrieg, Weltwirtschaftskrise? Ich habe in einem Vortrag von dir vor 4 Wochen gehört, in der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren war die Kindersterblichkeit in Deutschland bei 50%. Da war ich wirklich, das ist ja meine Oma. In der Phase sind 50% aller Kinder in den ersten Jahren gestorben. Das ist ja heftigstes Dritte Weltland.
Ich denke, dass wir das Thema deutsche Angst von 2 Dimensionen her erklären können.
Okay.
Das eine ist wirklich der Umgang mit der Autorität, die durch Institutionen ausgeübt wird. Mhm. Die übermächtige Behörde, die übermächtige Kirche, der übermächtige Staat, wo ich dann nur noch einer von 100 Millionen Deutschen bin. Und was soll ich da schon bewirken? Mhm. Also wirklich immer dieses Entgegensetzen, die riesigen Amtsgebäude, die riesigen Kirchentürme, wo ich ja immer wirklich winzig bin.
Habt ihr das nicht in der Schweiz, riesige Amtsgebäude?
Das eröffnet uns jetzt beinahe die Diskussion zu einem nächsten Podcast, aber ich denke schon, in der deutschen Architektur können wir schon nachweisen, wie mit Architektur Macht ausgeübt wurde.
Okay.
Wie eben nicht Volksnähe, sondern eben der Staat steht über dem Volk, über der Person, wie das wirklich auch durch die Größe der Amtshallen, durch die Größe der Eingangstüren ausgedrückt wird. Du, kleiner Bürger, kommst jetzt hier in die große Kirche, ins große Schloss oder zum großen Amt. Das ist die eine Ebene, die man sicher nachverfolgen kann. Die andere Ebene hast du historisch angesprochen. Deutschland ist natürlich die letzten 200, 300, 400 Jahre schon wieder und wieder geschlagen worden. Das beginnt mit dem 30-jährigen Krieg im 17. Jahrhundert. Das endet mit der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, wo wirklich es Jahre gab, da hat Generation für Generation immer wieder alles verloren. Durch brandschatzende Truppen, durch verlorene Kriege, durch Weltwirtschaftskrisen. Ich denke, dass diese Verlusterfahrung dazu geführt hat, dass viele in ihren Familien wirklich resigniert haben und sich gesagt haben, das Schicksal ist übermächtig. Und dann schauen wir ja jetzt auch auf eine politische Generation zurück, wo wir feststellen, dass der Opferstatus sehr erfolgreich bewirtschaftet werden konnte. Wir schauen natürlich jetzt auch auf eine Generation zurück, wo nicht das Unternehmertum und die Eigenverantwortung gefördert worden ist, sondern wenn jemand nachweisen konnte, dass er das Opfer männlicher Gewalt, institutioneller Gewalt, kirchlicher Gewalt, staatlicher Gewalt geworden ist, dass man von diesem Opferstatus sehr gut leben konnte, indem man eben den anderen ein schlechtes Gewissen gemacht hat und da quasi auf Entschädigungszahlungen beharrt hat.
Okay. Und jetzt komme ich mal mit einer Antithese. Warum ging es Deutschland wirtschaftlich ab den 70er Jahren so extrem gut?
Schauen, das ist ja dieses Paradox, das wenige in der Welt nachvollziehen können.
Ja.
Niemand hat so ein gutes, funktionierendes Ingenieurwesen hervorgebracht, wie die deutsche Kultur. Eine Akkuratheit, eine Zuverlässigkeit in technischen Fragen. Eine deutsche Brücke, ein deutsches Haus.
Dass die Angst, dass die German Angst gerade zu einem Perfektionismus der Sicherheit geführt hat. Also gerade das, das Ingenieurwesen befeuert hat. Gerade das, das Wirtschaftswunder befeuert hat. Wir sind ja sehr weit damit gekommen. Man könnte an der Stelle ja sagen, wie geil, damit kommen wir auch noch 100 Jahre weiter, was ich überhaupt nicht glaube, aber es hat uns ja sehr weit gebracht.
Schau, wir stellen ja jetzt fest, dass wir in lebendigen Systemen uns bewegen, dass ja diese Entwicklungen nicht abgeschlossen sind, sondern dass sie sich weiter und weiter entwickeln. Und dass wir uns ja heute in einer Dimension der globalen Öffnung und auch der Individualisierung befinden. Die Frage ist ja, wie weit kann ich einen Perfektionismus treiben, dass er dienlich ist?
Ja.
Diese Brücke ist durch deutsche Industrienorm gerechtfertigt. Diese Brücke ist durch deutsche Industrienorm geprüft, abgenommen, geplant, gebaut. Da darf ich rübergehen. Und dieses humorvolle, aber doch so tragische Beispiel der Kaffeemaschine in einem deutschen Gebäude mit einem deutschen Stromnetz schließe ich eine deutsche Kaffeemaschine an und die Frage ist, ist denn das erlaubt? Das zeigt ja gerade diese Spannung, dass dieses verbessern wollen, dieses Bedürfnis nach Sicherheit ein echtes menschliches Bedürfnis ist, das wir ernst zu nehmen haben und viel von unserem Fortschritt verdanken wir ja diesem Willen zur Perfektion, aber dann erkennen wir nicht mehr, wann wir überschießen. Dann erkennen wir nicht mehr,
weil das ist, wie das Regeleinhalten zum Selbst. Es ist ja da drin, in der deutschen Industrienorm ist ja so viel Positives drin. Ich habe hier in der direkten Nachbarschaft etliche farbige Menschen aus Afrika, die in den letzten 20, 30 Jahren hier rübergekommen sind. Und die sagen, es ist so geil, wenn ich in Deutschland bei einem Händler ein Auto kaufe, das frisch TÜV hat, weiß ich, ich habe 2 Jahre ein Auto. Ja, es kann mal was passieren, aber ich habe für 2 Jahre ein Auto, das fährt. Und in Afrika weiß ich nie, ob mein Auto noch fährt und wie sehr mich ein Händler verarscht. Und auch wenn in Deutschland Autohändler tendenziell, also Gebrauchtwagenhändler, der Inbegriff für Schmierigkeit sind, ist das Vertrauenslevel in den TÜV so hoch, dass die sagen, wir haben da eine wunderbare Institution. Also sie drücken es nicht in diesen Worten aus, aber mit dieser. Das heißt, wir haben ja ganz viel geschaffen, wo wir sagen können, das ist geil. Also das sind jetzt meine Worte, das ist klasse, da haben wir eine Basis gemacht. Und da hat uns ja in gewisser Weise die German Angst ja geholfen. Und trotzdem ist das etwas, was ich kenne niemanden, der nicht sagt, das will ich abschütteln, ich will das hinter mir haben. Mich nervt das im eigenen Leben, mich nervt das im Betrieb, mich nervt das gesamtgesellschaftlich, diese konstante Lähmung und gleichzeitig diese moralische Überlegenheit.
Ich denke, dass da psychologisch gesehen wirklich die Frage ist, ob Stärke, Selbstbewusstsein und Vertrauenswürdigkeit wachstümlich ist oder ob sie von oben verliehen wird. Und die moderne psychologische Forschung zeigt uns eigentlich immer wieder, dass diese Kompetenzen und Stärken im Kleinen beginnen müssen, im Kleinen sich bewahrheiten müssen und von innen her wachsen müssen. Die zahlreichen Fragen der psychologischen Entwicklung, der Vertrauenswürdigkeit, die beginnen im Kleinen. Die müssen im Kleinen beginnen und eben nicht von oben her verordnet werden. Kultur beginnt im Kleinen, Kultur beginnt bei mir im Quartier, Werte beginnen bei mir im Quartier. Ich weiß doch genau, welchem Handwerker ich vertrauen kann und welchem nicht. Ich weiß doch, wo ich Handschlagsqualität habe und das gute alte deutsche Handwerk, und da schließe ich uns Schweizer jetzt sehr gerne mit ein, da wusste ich doch, wenn ich einen Handwerker habe, den ich persönlich kenne, dem ich persönlich begegne, der stolz auf seine Wertarbeit ist, da kann ich einen Vertrag auf Handschlagsqualität abschließen.
Mein Vater hat so noch ein Haus gebaut, nur mit Handschlag.
Diese Leute sind vertrauenswürdig, sind zuverlässig. Wir haben da...
Aber das funktioniert, Entschuldigung, das funktioniert auch mit der German Angst. Habt ihr diese Kultur noch in der Schweiz? Also die ist ja in Deutschland größtenteils weggegangen, aber diese Vertrauenskultur, weil man kennt, jemand hat sich einen Ruf erarbeitet, das war in Deutschland bis in die 90er sehr stark verbreitet.
Ich denke, wir erleben im Moment, wie Systeme zu groß werden. Was wir hier ansprechen, das gilt ja für familiäre Systeme, das gilt okay. für nachbarschaftliche Systeme. Wenn ich jetzt nicht mehr den Handwerker aus dem Dorf habe, sondern ich habe einen Service- und Infrastrukturverantwortlichen irgendeiner Service GmbH, die ihren Hauptsitz in einem anderen Bundesland sitzen hat und dann letztlich im Eigentum einer asiatischen, arabischen oder amerikanischen Firma ist. Und ich habe ja nicht mehr Handschlagsqualität, sondern ich habe einen Beipackzettel mit 5 Seiten Disclaimer. Dann vertraue ich ja nicht mehr der Person. Dann soll ich einem Stück Papier vertrauen, das ich ja nicht kenne. Und das führt ja zur skurrilen Situation, dass ich im weltweiten Geschäft manchmal nicht mehr weiß, verdient jetzt der Fachmann oder der Jurist mehr am Geschäft, der den Vertrag geschrieben hat?
Nur Juristen verdienen gut.
Und das siehst du diese ganze Widersprüchlichkeit, die uns im Leben immer wieder herausfordert. Habe ich jetzt das Bedürfnis nach einer offenen Welt, nach einer friedlichen Welt, nach einer Welt, in der wir zusammenarbeiten und uns im Positiven beeinflussen wollen, oder habe ich doch das Bedürfnis, im Kleinen gegründet zu sein, dass es wachstümlich von innen herkommen muss?
Okay, das zum Thema den Weg raus aus der German Angst. Also ich muss im Kleinen anfangen, in der Eigenverantwortung, in diesen vielen kleinen Möglichkeiten, wo man sich reinbringt. Du hattest gesagt, mit der Geschichte von Deutschland, wo der Erste Weltkrieg ist, die Weltwirtschaftskrise, der Zweite Weltkrieg, den Teil Deutschland ja auch noch die nächste Diktatur erlebt. Und es klingt so ein bisschen so, als wäre das ein Trauma, das immer weiter gegeben wird. Ist das eine Metapher, die passt?
Sie passt in mehrfacher Hinsicht, denn wir wissen ja aus der psychologischen Forschung, das, was wir genetisch mitnehmen, unser Wesen stark prägt. Wir wissen, dass was wir als Kleinkindern im Elternhaus, in der Kita erlebt haben, uns stark prägt. Und wir wissen auch, dass das, was wir heute erleben, durch Gesetze, durch Kultur, durch Rahmenbedingungen, uns stark prägt. Demgegenüber wissen wir aber gleichzeitig auch, dass die Frage unseres eigenen Willens, was wir damit machen, wie wir damit umgehen, ganz, ganz, ganz stark ist. Und jetzt ist natürlich die Frage in der Kultur, entwickle ich in der Kultur drin die Einordnung in die Systeme oder entwickle ich in der Kultur die Ermutigung, dass ich diese Systeme kompetent entwickeln und damit umgehen will. Das ist eine Frage der grundsätzlichen Haltung.
Okay. Ich finde das so spannend. Du bist immer wieder bei der Frage, wie komme ich da raus? Landest du, man merkt einfach zu sehr das Thema Hoffnung, das Thema Zukunft ist ganz tief bei dir drin.
Da ist bei mir natürlich ein großer, großer Gestaltungswille da.
Ja.
Da ist bei mir in meinem Menschenbild natürlich die tiefste Überzeugung, der tiefste Glaube da, dass diese Gestaltungsfähigkeit in uns Menschen drin ist. Und dass das quasi gepaart mit sozialer Verantwortlichkeit wachgeküsst werden soll.
Ah, schönes Bild. Aus meiner Sicht haben wir noch eine Sache nicht richtig beleuchtet. Und zwar ist das nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders im Westen, im Osten auch, das Thema Macht extremst negativ belegt ist. Also wenn man Menschen das Wort Macht vorlegt, sind die Assoziationen im Regelfall bei Missbrauch, bei Ausnutzung, bei Ungerechtigkeit. Aber Macht ist nicht positiv belegt, dass Macht Gestaltungsmöglichkeiten gibt, dass Macht Einfluss gibt, die man wirklich positiv nutzen kann, sondern die Assoziationskette ist sehr, sehr negativ. Der Begriff Macht ist in anderen Kulturen, vor allem in Amerika, deutlich positiver belegt. Haben wir mit dem Wunsch, das Dritte Reich hinter uns zu lassen, gepaart mit den 70ern zu viel rausgeschmissen aus unserer Kultur?
Ja, wir sehen bei uns als Schweizer im Dialektwortschatz, wir sehen weltweit gerade im am englisch-amerikanischen Wortschatz eine Leichtigkeit im Umgang mit Konzepten, die offensichtlich in Deutschland in der Mitte des letzten Jahrhunderts verbrannt worden sind. Worte wie Vaterland, Worte wie Stolz und Ehre, Worte wie Macht und Führer sind wirklich für mehrere Generationen in Deutschland tabuisiert worden, weil man derart stark den Missbrauch dieser Konzepte am eigenen Leibe in Deutschland erfahren hat und damit sowohl Täter wie auch Opfer geworden ist. Und das ist wirklich ein Trauma, das uns als Schweizer, das auch Amerikaner nicht plagt. Das ist natürlich jetzt wirklich eine bittere Aufgabe für die heutige Generation, so ein historisches Erbe verarbeiten zu müssen. Und die Tabuisierung jener Konzepte, das fällt uns ja auch auf in der Schweiz, dass wir in der Schweiz über viel mehr reden dürfen und können, was in Deutschland relativ schnell tabuisiert wird.
Das ist... Da machst du gerade ein Fass auf, das ist sehr groß. Wir Deutschen reden über weniger als die Schweizer politisch?
Es ist bei uns in der Schweiz kein Problem, dass wir mit demokratisch gewählten Vertretern der Schweizerischen Volkspartei gemeinsam reden.
Okay.
Und wir sehen in der aktuellen politischen Diskussion, wie gewisse Leute aufgrund ihrer Nähe zu geschichtlichen Phänomenen tabuisiert sind. Und da sehen wir wieder diese Verschiedenartigkeit in der Kultur, ob ich mich mit etwas auseinandersetze oder ob ich eben etwas moralisch verurteile, penalisiere und totschweige.
Okay. Du hattest eben Begriffe genannt, Stolz, Vaterland, Führer. Okay, Führer ist noch echt zugespitzt, weil da habe ich die größte Ratte des letzten Jahrtausends vor Augen direkt. Wir haben eine Lehre geschaffen, weil da gerade bei diesem Thema, dass es nicht positiv besetzt ist, was ist da reingegangen? Es ist ja nicht so, das wissen wir aus der Soziologie, wenn Sachen weggehen muss, was Anschlussfähiges dafür reinkommen. Es ist ja nicht, dass es dann ein Nicht-Nichts ist, also dass auf einmal, okay, das Thema Macht ist jetzt weg, sondern Macht bleibt ja. Sie ist aber in Deutschland höher tabuisiert. Sie ist in Deutschland sehr negativ besetzt. Aber was ist genau in dieses Vakuum zack, reingekommen? Was ist da passiert in diesen Nachkriegsjahren? Du weißt es nicht. Weil das ist für mich mit die spannendste Frage, was hat das mit uns Deutschen gemacht, dass wir auf der einen Seite ja wirklich besserwisserisch sind, auf der anderen Seite so zögerlich sind und für dieses Kuddelmuddel die Amerikaner die German Angst erfunden haben, als Begriff, um das zu benennen.
Gell, vielleicht ist uns in unserer europäischen Kultur wirklich etwas verloren gegangen mit dem Untergang der christlichen Kultur. Denn in der christlichen Kultur kannten wir noch das Konzept, dass du etwas bereuen kannst,
ja,
dass du etwas bekennen kannst, darüber Buße tun kannst, vielleicht eine Ersatzleistung leistest, aber dass dir dann vergeben ist und du dann das Recht auf einen Neustart hast.
Okay.
Du letztlich sogar in der Bibel begründet das Rechtsverständnis hast, dass die Söhne nicht für die Schulden der Väter zahlen sollen. Mhm. Ist biblisch begründet. Und wir natürlich mit diesem Wahnsinnsschlag des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges wirklich eine Generation hatten, die ihren eigenen Kindern nicht erklären konnte, was geschehen ist. Wir alle sind ja selbst irgendwie Eltern oder Kinder. Wir alle wissen, dass wir irgendwie durch eine Pubertät laufen, in der wir uns an unseren Eltern zutiefst reiben. Und Ich selbst bin in der glücklichen Situation, dass mein Großvater als Kommunist und Gewerkschafter in den 30er Jahren in Deutschland Reis ausgenommen hat. Ich habe wirklich Glück, dass meine Familie mit ihrer deutschen Vergangenheit im Reinen ist. Wir sind quasi rechtzeitig in die Schweiz geflüchtet. Mhm. Und ich sehe ja die Situation der Betroffenheit, wie viele deutsche Familien diese Frage, Opa, warum genau warst du jetzt wo genau, in welcher Sektion der SS oder SA oder NSDAP tätig oder nicht?
Nein, es wurde nicht geredet, in keinster Weise.
Ich denke, da ist diese Tabuisierung in eigener Sache, weißt du, wirklich auch die persönliche Ergriffenheit, das persönlich klären. Und ich denke, der Aspekt der Versöhnung, der Aspekt des Neuanfanges erfordert ja wirklich, dass du ins Reine gehst. Auch das wurde ja letztlich wieder delegiert an die großen Prinzipien, an die großen Institutionen, an die großen Ersatzzahlungen, die der Staat leisten muss. Es wurde dann quasi von unten rauf delegiert an die Institutionen, aber auf persönlicher Ebene ist es eben nicht bewältigt worden.
Mhm. Oh, das erinnert mich daran an einen Zeitartikel, den habe ich vor über 30 Jahren mal gelesen, von den Mitscherlichs, ein Ehepaar, die haben in der Psychoanalyse sehr viel nach vorne gebracht in Deutschland und die haben unter Psychologen, Psychiatern eine Umfrage gemacht, wie viele Patienten habt ihr eigentlich, die bei euch das Dritte Reich aufarbeiten? Und sie haben kaum Feedback gekriegt. Also die meisten haben gesagt, gar keinen. Nobody.
Ich erinnere mich gut an Leadership-Seminare, die ich selbst besucht habe.
Ja.
Wie in meiner Generation und ein bisschen älter mir ja nicht ein einziger deutscher Mann über ein positives eigenes Vaterbild berichten konnte. Wie ich wirklich den Eindruck habe, dass da in der Kultur ein ganz, ganz großer Bruch da ist, der bis heute nicht aufgearbeitet ist, den andere Kulturen in dieser Art nicht kennen. Dieser Bruch, den haben wir in den USA nicht, den haben wir in der Schweiz nicht, den haben wir in Indien nicht. Dieses Trauma schwebt immer noch ganz, ganz stark über der Babyboomer und der Generation Z-Generation. Über den Babyboomer und natürlich der Generation X. Also denjenigen, die in den 40er, 50er, 60er Jahren geboren sind, da haben wir nach wie vor eine offene Wunde mitten durch Deutschlands Familien.
Kann ich leider nur nicken. Du hattest vom Studium noch eine Sache gesagt, da gab es eine Übung, da wurde gefragt, wer sind eure Vorbilder? Und du hast gesagt, da hat dich etwas sehr verwundert, weil die Hälfte sagte, ich kann kein Vorbild haben, weil Vorbilder...
Ja, ich erinnere mich noch gut. Ich habe ja mir in fortgeschrittenem Alter nochmals eine Weiterbildung, ein Diploma of Advanced Studies geleistet. Ich habe positive Psychologie in Deutschland studiert.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, ist es überhaupt möglich? ich finde es ganz, ganz toll, dass eine neue wissenschaftliche Richtung, die es seit 30 Jahren gibt, jetzt wirklich auch in der Schweiz und in Deutschland Fuß fasst. Und bei dieser Übung, wer sind deine Vorbilder, an wem willst und kannst du dich orientieren?
Ja.
Dieses deutsche Bedürfnis nach Perfektionismus zum Vorschein gekommen ist. Ein Vorbild muss ja makelrein sein, muss alle Bedingungen erfüllen. Das ist etwas, was ein Mensch nicht kann. Und gleichzeitig auch wiederum dieser Bruch durch die Enttäuschungen. Das ist natürlich eine deutsche Kultur, die in der Vergangenheit sich so stark an Staatshäuptern orientiert hat, an Bischöfen, an Führern, an Kaisern und zuletzt auch an einem deutschen Papst, dass dann natürlich die Enttäuschung über diese Vorbildfiguren viel, viel größer ist, als in der Schweiz, wo ich ja weiß, dass die Politiker letztlich meine Nachbarn sind und die Kinder vielleicht in die gleiche Schule gegangen sind und wir manchmal in der Schweizer Bahn die gleiche Bank drücken. Das sind diese Vorbilder, diese Autoritätsfiguren für uns viel, viel nahbarer.
Das ist das nicht ein bisschen zu idealisiert über die Schweiz dargestellt? Würde ein durchschnittlicher Schweizer sagen, meine Kinder drücken die gleiche Schulbank wie die Politiker?
Ja, zeigt mir einen deutschen Minister, der Deutsche Bahn fährt.
Die wissen schon, warum nicht.
Nein, jetzt Spott über die aktuelle Pünktlichkeit hinweggelassen. Ich denke schon, wir haben hier ein leichteres Spiel. Wir sind ein Kleinstaat. Wir sind so, also ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern die Schweizer da sehr wohl verstehen. Da sind wir halt eben doch überschaubare Alpenrepubliken. Da ist es wirklich wieder eine Kultur der Nähe, die halt eben in einem Kleinstaat wie der Schweiz oder ich sage es mal augenzwinkernd in einem Kleinstaat wie Bayern gelebt werden können, aber natürlich in großen Agglomerationen, in großen Nationen. Und ich möchte es gar nicht nach Russland oder Amerika fragen, die da nicht verhalten. Wir sehen schon, in verschiedenen Systemen funktionieren verschiedene Erfolgsfaktoren.
Okay. Für mich ist dieser Podcast vor allem unter dieser Frage, was ist German Angst? Und um das zu begreifen. Und was bei dir immer wieder durchzieht, so raussprüht, ist, hey, du kannst da raus. Es gibt Hoffnung. Die fängt im Kleinen an, aber wenn man jetzt sagt, boah, ja, in Deutschland, ich will das hinter mir lassen. Ich möchte jemand werden mit einer inneren Kraft, mit Feuer, mutig werden. Was sind für dich so die entscheidenden Faktoren, dass man sagt, hey, ich lasse die German Angst individuell für mich gesehen hinter mir?
Es beginnt natürlich damit, welche Geschichten ich meinen Kindern erzähle. Welchen Traum, welche Hoffnung ich in meinen Kindern wecke und ob ich meinen Kindern wirklich die Sehnsucht nach etwas wecken will. Für mich als Schweizer, aber auch abgestützt durch die psychologische Forschung, es beginnt bei mir und es beginnt nochmals bei mir. Nehme ich mich selbst ernst und bin ich in einem Umfeld aufgewachsen, suche ich auch Ehepartnerinnen, suche ich auch Freunde, wo ich diese Bestärkung finde. Das psychologisch Offensichtliche ist ja diese Spiralwirkung. Und ob ich jetzt eine Spirale der Angst lostrete oder eine Spirale der Hoffnung. Es sind eben Spiralwirkungen. Es ist aber meine eigene Verantwortung, wo ich mich hineinbegebe. Das sehen wir im Hoffnungsbarometer ganz, ganz stark. Das sehen wir in den Studien zur positiven Psychologie, auch in der Sozialpädagogik stark.
Mach mal ein Beispiel.
Ja, die Frage der Eigenverantwortung. Wer holt morgens Brötchen?
Ja.
Wer holt morgens Brötchen? Erwarte ich, dass Papa die holt, dass Mama die holt oder sage ich, na ja, ich bin eine halbe Stunde früher wach, also hole ich doch die Brötchen.
Okay.
Das geht weiter mit der Kommunikationskultur. Habe ich Freunde? Habe ich Partner, mit denen ich mich gemeinsam bestärken kann? Für uns, als wir mit dem Hoffnungsbarometer begonnen haben und auch spezifisch Altersabschnitte angeschaut haben, war es für mich sehr eindrücklich, da eigentlich das große Bedürfnis unserer Teenager zu spüren, dass sie uns Eltern als Ermutiger brauchen. Nicht als diejenige, die uns Zucht und Ordnung erziehen und Pünktlichkeit und Etikette und uns bestrafen, sondern die uns ermutigen, Wege zu gehen. Und ich denke, im Moment erleben wir ja diese Tragik der Last Generation. Dass wir damals, also in den 60er Jahren Geborenen, unseren Vätern um die Ohren gehauen haben, Papa, so geht's gar nicht. Und Papa, was du machst, will ich so nicht. Das war bei uns ganz, ganz gleich wie jetzt. Hm? Aber damals war für uns eigentlich noch klar, Papa und ich zeigte jetzt, wie man es richtig macht. Wir wollten über die Väter hinauswachsen und einen Schritt weitergehen. Und es trifft mich sehr, dass mit der Last Generation ja eigentlich die Elite der des Bildungsbürgertums gemeinsam in den Boykott geht. Und ich frage mich wirklich, was braucht es, diese Last Generation zu ermutigen, den Schritt in eine Zukunft zu wagen, auch wenn diese herausfordernd und ungewiss ist. Denken wir zurück, wir sind in den Zeiten von Tschernobyl aufgewachsen, wir sind in den Zeiten des Ende des Vietnamkrieges aufgewachsen, bei uns war die Geschichte des deutschen RAF-Terrorismus noch omnipräsent, aber bei uns war dieser Wille, vorwärts leben zu wollen, ganz, ganz stark ausgeprägt. Was braucht es heute, um die Last Generation zu motivieren, dass wieder ein vorwärtsorientierter, positiver Lebenswille entsteht, der größer ist als die Angst? Wie wecken wir nicht die German Angst? Wie bestätigen wir nicht die German Angst? Mhm. Sondern wie wecken wir den German Mut?
Ja, jetzt zucke ich zusammen. Wenn ich das Wort German Mut höre, mal abgesehen von einer verkackten FDP-Kampagne, zucke ich zusammen. Sowas darf es nicht geben, gibt es. Also ich sage nicht, dass ich so bin, aber das ist ein Anteil in mir. Sowas darf es nicht geben, weil ich dann schon wieder im Dritten Reich bin, gedanklich. Und jetzt bin ich bei der Kastration meiner eigenen Person, weil ich sage, ich darf mir was nicht erlauben. Und jetzt sind wir wieder mittendrin in diesem gesamten Podcast, wo ich merke, jetzt taucht gerade in mir Wut auf. Warum darf ich mir das nicht erlauben? Warum darf, also über Mut darf ich reden, über Courage, aber sowas sagen, das haben wir gesellschaftlich, wo wir sagen, als Deutsche, wir werden wieder mutig, aber natürlich für was ganz anderes, nicht für uns selber, weil am deutschen Wesen die Welt genesen wird. Aber dieser Aufbruch in den Mut, gemeinsam, der ist kollektiv verboten. So, jetzt haben wir wieder 20 Themen gleichzeitig und ich wollte zum Schluss eigentlich 3 Tipps für jemanden, mach's mal einmal in der Kürze, 3 Tipps und du sagst, ich lasse jetzt die Angst hinter mir. Übernimm also Verantwortung.
Das Hoffnungsbarometer zeigt uns immer wieder ziemlich deutlich, dass es 3 Faktoren gibt, die jeder von uns sogar im Griff hat. Das eine ist wirklich, ich beginne bei mir selbst mit den kleinen Schritten. Ich erlebe meine eigene kompetente Erfahrung. Wenn ich morgens eine halbe Stunde früher wach bin, hole ich die Brötchen. Die zweite Situation ist, ich brauche eine Umgebung. Ich muss mir meine Freunde gezielt aussuchen. Und vielleicht muss ich mir auch die Arbeitsstelle gezielt aussuchen. Wenn meine Arbeitsumgebung toxisch ist, muss ich in Zeiten des Fachkräftemangels mir halt vielleicht sagen, da gibt's vielleicht noch andere Arbeitgeber. Wenn Arbeit scheiße ist, dann ist Arbeit vielleicht wirklich scheiße. Und da muss ich mir überlegen, wo habe ich das Milieu, wo ich das entwickeln kann.
Okay, es fängt bei mir an. Ich brauche ein Milieu.
Und das drittens? Dritte ist, und da befinden wir, das dritte, ja, da kann ich ja nur lachen, das ist ja eigentlich der deutsche Wald. Der sprichwörtliche deutsche Wald. Wir sehen in den Studien ebenfalls relativ gut, wie wichtig körperliche Begegnung draußen in der Natur ist. Und das klingt jetzt ganz lapidar, aber für unsere Psychohygiene und für unsere medizinische Gesundheit ist entscheidend, dass wir uns in unserer Körperlichkeit ernst nehmen, uns bewegen, gemeinsam draußen unterwegs sind. Wir Schweizer haben ja sprichwörtlich das Schweizer Wandern, das tut gut. Bergwanderungen, Waldspaziergänge, die Japaner kennen das Waldbaden.
Ja.
Diese Erfahrung von Natur. Von wachsender Natur, von sprießendem Gras, von
wachsenden Früchten. Aber gleichzeitig ist dabei ja auch Stille, sich zurückziehen, Besinnlichkeit, Entschleunigung und körperliche Betätigung.
Und das ist natürlich eine große Herausforderung an unseren Stadtbau, an unseren Städtebau. Und da sehen wir, wie in asiatischen Städten Gewaltiges geleistet wird, wie man mit Urban Gardening und Urban Farming wirklich in großem Stile wieder Grünraum zurückholt in die Stadt, damit auch mitten in einer großen Stadt wie Hamburg oder Berlin in großen Parks, in großen Alleen, auf großen Dachterrassen das Grün, mindestens das Restgrün, noch spürbar ist und mir Lebensfreude vermittelt.
Okay. Andreas, vielen Dank für diese wunderbare Dreiviertelstunde, die wir hatten. Danke für diesen Schweizer Blick auf uns Deutsche. Manchmal weiß ich nicht, ob du noch ein bisschen zu freundlich warst. Das ist aber eine Schweizer Grundmentalität und ich möchte einfach Danke sagen.
Danke und auf eine gute Zukunft, auch in Deutschland.
Viel Hoffnung. Ciao.
Das war der Podcast Be on Fire, von der German Angst zum Mut. Wir freuen uns auf eine Bewertung und Ihre Kommentare. Ihnen ein ansteckendes Feuer im Leben.